Wir kommen heute zu dem Abschluss dieser Vortragsreihe über die Gemeinde und die Endzeit. Und der letzte Titel: Treue und Bewährung, der Weg der Gemeinde in der Endzeit. Das soll uns noch einmal beschäftigen. Wir haben ja schon einen ganz wichtigen Punkt heute Nachmittag behandelt, dass nämlich die wahre Gemeinde ihren Weg in Absonderung von der falschen Christenheit, von der Namenschristenheit führen muss. Vermischung führt zum Untergang der wahren Gemeinde, zur Verführung und Zerstörung der wahren Gemeinde. Biblische Absonderung bewahrt den echten Charakter der wahren Gemeinde Jesu Christi. Das ist also diese Grundlinie, die wir heute Nachmittag gesehen haben. Aber die Bibel nennt uns noch eine ganze Anzahl von anderen Dingen, die für die Gemeinde in der letzten Zeit als Belehrung und Ermunterung aufgeschrieben sind. Ich möchte zunächst noch mal zurückkehren zu dem, was wir gestern auch schon kurz angesprochen haben, die geistlichen Gefahren für die Gemeinde der letzten Zeit. Das Wort Gottes belehrt uns, das Wort Gottes zeigt uns, was die Grundkennzeichen dieser letzten Zeit sind und wo wir aufpassen müssen, dass wir nicht vom Geist dieser Zeit uns anstecken lassen. Das ist oft die Not, dass die Christen sich von dem Weltgeist, von dem Zeitgeist in einer falschen Weise beeinflussen lassen. Wir haben das auch heute Morgen in der Jugend gehört, dass eigentlich das wahre Christentum etwas, ja, sehr Konservatives und Überzeitliches ist. Es ist heute noch im 21. Jahrhundert genau dasselbe wie im 1. Jahrhundert, als der Apostel Paulus gelehrt hat. Wir sollten uns grundsätzlich auf dieselbe Weise versammeln. Wir sollten auch auf dieselbe Weise glauben und leben und lehren wie die Christen zur Zeit der Apostel. Da hat sich nichts geändert. Da sind wir nicht abhängig von irgendeinem modernen Zeitgeist, von irgendwelchen modernen Strömungen. Und doch wirkt dieser Weltgeist, dieser Zeitgeist immer wieder in die Gemeinde hinein und weltförmige Christen werden davon beeinflusst und auch ein Stück verdorben, dass sie diesem Weltgeist folgen. Wir haben gestern schon gehört, dass eine Entwicklung der Welt in der letzten Zeit die zunehmende Gesetzlosigkeit ist und dass es auch auf die Gemeinde übergreift, dass Gesetzlosigkeit, dass die Christen meinen, sie könnten tun und lassen, was sie wollten, was ihnen gut dünkt, um sich greift auch unter den echten Gläubigen in der letzten Zeit. Es ist ja so verführerisch zu sagen, ach, lass die Bibel mal beiseite, tu einfach das, was für dich am sinnvollsten, am bequemsten, am schönsten ist. Gott gibt dir die Freiheit dazu. Aber die Bibel zeigt eine ganz einfache Sache. Der Herr Jesus sagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Also nicht, dass wir die Gebote halten müssten, damit wir errettet werden, sondern ganz einfach, wenn wir wirklich errettet sind, dann lieben wir den Herrn, dann gehören wir dem Herrn und dann haben wir uns auch bekehrt, um zu gehorchen, um Gott zu gehorchen. Dann können wir nicht einfach sagen, ich lasse das Wort Gottes beiseite und tue, was mir gefällt. Aber das ist die Zeit des Endes, eine Zeit wie zur Zeit der Richter, wo es heißt, ein jeder tat, was in seinen Augen recht war. So sieht es in dem modernen Christentum heute aus. Und das nennt die Bibel Gesetzlosigkeit. Ich bin gestern auf die Frage der Ehescheidung eingegangen, eine der schmerzhaftesten und herausforderndsten Fragen, wo das Wort Gottes tatsächlich schneidet, in unser Leben hinein schneidet und auch wirklich ernste Dinge uns sagt, die uns vielleicht nicht gefallen mögen. Aber die Bibel zeigt einfach, dass es für einen wahren Christen keine Ehescheidung und auch keine Wiederverheiratung geben kann. Aber unter dem Einfluss des Weltgeistes wird so lang rumgedreht und da sind gelehrte Doktoren und Professoren von irgendwelchen Bibelschulen und Hochschulen dabei, bis die Bibel das Gegenteil von dem sagt angeblich, was sie tatsächlich im Klartext aussagt. Ja, bis man plötzlich sich doch scheiden lassen kann und doch wieder heiraten kann. Und das ist Gesetzlosigkeit, das ist Sünde. Ihr verdreht die Worte des Herrn der Heerscharen. Anpassung an die Welt. Ähnliche Dinge geschehen auch zum Beispiel in der Frauenfrage. Es ist eines der Merkmale der abgefallenen, falschen, modernen Gemeinde und Christenheit, dass sie die biblischen Lehren über die Frauenfrage, dass nämlich die Frau in der Gemeinde weder Leitungsaufgaben übernehmen soll, noch lehren soll, dass sie das beiseite setzen. Na, inzwischen ist ja den Leuten in der Kirche das schon vertraut, dass es auch Pfarrerinnen gibt und Predigerinnen, die Gemeinden leiten. Aber dasselbe gibt es auch bei den Charismatikern und Pfingstlern und dasselbe gibt es auch bei den modernen Gemeinden à la Willow Creek. Es ist interessant, wer also in diese Gemeindeströmung von Willow Creek hinein will, muss anerkennen, dass Frauen auch in Leitungsämtern reinkommen dürfen. Sonst darf man gar nicht mit dabei sein. Es ist interessant. Ja? Man muss also die Bibel verleugnen. Und genau diese Dinge dringen in die Gemeinde der Endzeit ein und auch wir müssen ganz persönlich aufpassen, dass wir nicht von diesem Geist der Gesetzlosigkeit angesteckt werden. Ja, sondern dass wir sagen, wir wollen der Bibel treu sein, als Einzelne und als Gemeinde. Für uns gelten die Ordnungen Gottes unverändert weiter, auch wenn in der Welt alle Ordnungen Gottes umgeworfen werden. Das ist wichtig, ihr Lieben. Wir werden es noch sehen, wie die moderne Christenheit dem Zeitgeist folgt. Und es wird auch bei den Evangelikalen irgendwann kommen, dass sie zum Beispiel die Homosexualität legalisieren und sich auch da dem Weltgeist anpassen. So wie die abgefallene evangelische Kirche es auch schon tut, dass sie nämlich sagt, wir segnen homosexuelle Ehen. Ja, das kommt noch. Das ist nur eine Frage der Zeit. Aber die wahre Gemeinde darf sich dieser Entwicklung zur Gesetzlosigkeit nicht unterwerfen. Sie muss dem widerstehen. Sie muss bei dem geoffenbarten Wort Gottes bleiben, sonst ist es ihr geistlicher Untergang. Ja, das ist eine Frage auf Leben oder Tod. Das ist eine Frage, die über die ganze Existenz der Gemeinde entscheidet. Genauso haben wir gestern gesehen, dass das große Kennzeichen der Endzeit die Verführung ist, die Irreführung durch falsche Propheten, falsche Lehrer, falsche Apostel. Und auch hier müssen wir noch einmal sehen, die Gemeinde ist gebunden an das Wort. Die Antwort, die Gottes Ratschluss gegeben hat auf den Einfluss der falschen Propheten, der falschen Lehrer und der falschen Apostel ist, die Gemeinde ist berufen, bei der gesunden Lehre der Heiligen Schrift zu bleiben. Die Gemeinde ist berufen, immer und immer wieder zu verteidigen, allein die Schrift ist die Grundlage unseres Glaubens und Handelns. Heute gibt es ja da vielfältige Dinge, die noch dazukommen. Nicht nur die Offenbarungen falscher Propheten und falscher Lehrer. Wir finden zum Beispiel auch so Meinungen, wie dass in der Gemeinde unbedingt Psychologiekenntnisse oder Erkenntnisse von Managementlehren und Marketing und Wirtschaftslehren nötig seien, damit man die Gemeinde Gottes richtig führen kann. All das ist Verführung. Die Bibel sagt, das Wort Gottes allein und nichts dazu. Christus allein und gar nichts dazu. Und diese Einseitigkeit im positiven Sinn, die müssen wir als Gemeinde bewahren, damit wir in der Endzeit nicht in diese Verführungen hineinkommen. Wir müssen einfach sagen, hier das Wort des lebendigen Gottes, die Bibel, das ist meine einzige Autorität. Auf jemand anderes höre ich nicht. Und wenn jemand etwas anderes bringt als das Wort der Bibel, dann will ich mit ihm nichts zu tun haben. Das ist unser Schutz. So können wir uns bewahren vor den Leuten, die hier sagen, so spricht der Herr, mir hat geträumt, ich habe eine Vision gesehen und dann bringen sie Lüge und Verführung in die Gemeinde. Ja? Und wir müssen immer beachten, die moderne Irrlehre will den Menschen in den Mittelpunkt stellen, aber die Bibel stellt Christus in den Mittelpunkt. Ja? Die moderne Lehre will es so machen, dass der Mensch entscheidet und der Mensch alles macht und der Mensch die Urteile fällt und die Pläne fasst. Aber die Bibel sagt, Christus soll alles entscheiden. Christus ist der Herr über die Gemeinde und über unser persönliches Leben. Wir leben in der persönlichen Führung durch den Geist Gottes, durch das Wort Gottes. Dann leben wir richtig. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir diese Grundlinien verstehen und berücksichtigen. Eine Sache ist mir noch wichtig zu betonen. Es gibt nicht nur äußere Gefahren. Dazu zählt auch die Verfolgung. Die wird auch wieder mehr kommen. Eine äußere Gefahr. Ich möchte das nochmal sagen. Diese Verfolgung tritt in der letzten Zeit wahrscheinlich stark im Namen eines Humanismus und eines Weltfriedensdenkens auf. Das heißt, man sagt, wir müssen den Menschen von diesen unmenschlichen biblischen Lehren schützen. Der Mensch ist doch gut, das sagen ja die Humanisten. Der Mensch ist von Natur aus gut. Das kitzelt ja den Menschen, das gefällt uns doch, wenn man sagt, du hast einen guten Kern. Ja, da fühlt man sich doch gleich viel besser. Aber die Bibel sagt uns, der Mensch ist von Natur aus verdorben, er ist sündig. Er braucht das Kreuz, das sein sündiges Wesen, sein Eigenleben tötet. Wahres Christentum bedeutet Selbstverleugnung und Christus Nachfolge. Und die unbiblischen Christen sagen, verwirkliche dich selbst, liebe dich selbst, entfalte dich selbst. Und das klingt viel schöner. Aber in dem Namen dieses Humanismus wird einmal das bibeltreue Christentum unterdrückt werden. Man wird sagen, das ist eine enge Sekte, die den Menschen in seinen Entfaltungsmöglichkeiten hemmt und es darf nicht sein. Und man wird auch sagen, dieser Dogmatismus, dass Jesus Christus allein der Weg zur Rettung ist, das bringt Unfrieden, das stört unsere Einheit und deshalb müssen die bibeltreuen Christen schweigen und dürfen nicht mehr solche Dinge verbreiten. Damit müssen wir rechnen, dass also auch Verfolgung und Unterdrückung des biblischen Christentums mehr und mehr kommt, wenn diese Entwicklung zur Hure Babylon, zur Welteinheitsreligion vorwärts schreitet. Aber das ist nicht die Hauptgefahr. Die Gemeinde hat Verfolgung immer gut überstehen können, weil sie sich dabei an den Herrn gehalten hat und weil das auch die Verfolgung die Gemeinde im Grund geistlich in ihrem Widerstand und in ihrer Treue zum Herrn oftmals bestärkt und erneuert hat. Aber die Verführung ist die größere Gefahr, weil dadurch, wir haben das schon gesehen, unsere Gesinnung verdorben werden soll und wir weggeleitet werden sollen von dem Herrn. Und hier müssen wir eine Gefahr sehen und die ist in unserem eigenen Herzen. Das ist, denke ich, ganz wichtig, dass wir da ganz nüchtern sehen. Wir haben eine innere Gefahr, dass wir auf diese äußere Verführung anfällig werden. Das ist ja wie bei den Krankheiten. Ja? Normalerweise kriegt man keine Erkältung, wenn das Immunsystem stimmt. Ja? Wenn wir gesund sind, dann haben wir ein Immunsystem, das kann diese ganzen Bakterien abwehren. Nur wenn es bei uns innerlich nicht stimmt, wenn unser Immunsystem, unser Abwehrsystem geschwächt ist, dann kriegen wir plötzlich die Infektion. Und so ist es auch ein bisschen bei der Verführung. Ein gesunder Christ, der wirklich dem Herrn nachfolgt in Liebe und Treue, der wird nicht ohne weiteres angesteckt von der Verführung. Aber in dem Moment, wo er schon geistlich krank ist, wo sein Immunsystem nicht mehr richtig funktioniert, seine Abwehr, da kann es plötzlich passieren, dass er in die Verführung hineinkommt. Und da wollen wir noch einmal schauen, worauf müssen wir achten? Nun, die Bibel zeigt uns eine Gefahr, sehr deutlich. Ich lese dazu mal Offenbarung 2, Vers 4 bis 5. Dort wird uns diese Gefahr beim Namen genannt. Ich lese vielleicht schon mal ab Vers 2. Das Sendschreiben an Ephesus. Da sagt der Herr Jesus zu der Gemeinde in Ephesus, ich kenne deine Werke und deine Bemühung und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht und hast sie als Lügner erkannt. Und du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren. Und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Hier zeigt uns der Herr Jesus eine Gefahr, dass nämlich wir als Gemeinde, obwohl wir dem Herrn bemüht sind, treu zu dienen, doch aus dieser ersten Liebe, aus dieser ganzen Hingabe an unseren Herrn Jesus Christus herausfallen können, herausgelockt werden können. Wir haben da heute Morgen bei der Jugend drüber gesprochen. Einfalt gegenüber Christus, so heißt es in 2. Korinther 11. Eine Haltung, dass der Herr Jesus uns wirklich alles ist, dass er den ersten Platz in unserem Herzen und Leben einnimmt, dass wir bereit sind, um seinetwillen unser ganzes Leben wirklich hinzugeben. Das ist die erste Liebe. Das ist die Hingabe an den Herrn, die der Herr eigentlich auch sucht. Wir finden diese Liebe auch noch einmal gezeigt in 2. Korinther 5. Das ist, denke ich, auch eine ganz wichtige Stelle. Dort lesen wir Vers 14 und 15 in 2. Korinther 5. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Das ist die Auswirkung der ersten Liebe. Wenn ich erkenne, was der Herr für mich getan hat, dass er sein Leben für mich gegeben hat, dann sollte das mir ein Ansporn sein, dass ich mein ganzes Leben dem Herrn Jesus hingebe und weihe, dass ich nicht mehr für mich selbst lebe, sondern für den Herrn. Und in dem Moment, wo der Teufel anfängt zu sagen, ja, denk doch auch mal ein bisschen an dich. Du musst es nicht immer so genau nehmen. Du kannst doch ruhig mal ein bisschen locker lassen und ein bisschen deine eigenen Interessen verfolgen und du musst nicht in allem dem Wort gehorchen. In dem Moment ist die erste Liebe vergangen. Wir sind herausgefallen. Wir haben nicht mehr den Herrn wirklich im Mittelpunkt unseres Herzens und unseres Lebens. Und dann fängt es an, dass unser Leben erkaltet und lau wird. Dass wir nicht mehr wirklich brennen für den Herrn. Und dann kann es auch sein, dass diese ganzen Bakterien der Verführungslehren bei uns plötzlich anschlagen, dort wo wir vorher gegen sie immun waren. Und da müssen wir aufpassen. Lasst uns wachen über unserem Herzen, dass wir nicht aus dieser Herzenshaltung zum Herrn der Liebe und der Hingabe herausgelockt werden und dann wirklich auch Gefahr fallen, modernen falschen Lehren Glauben zu schenken und zum Opfer zu fallen. Der Verlust der ersten Liebe, darüber müssen wir wachen, dass wir da wirklich dem Herrn treu bleiben, dem Herrn in aller Konsequenz nachfolgen. Ich möchte das auch noch mal bei uns lesen aus 2. Korinther 11. Bei der Jugend habe ich es heute Morgen schon gesagt, aber viele haben ja da das noch nicht gehört. Eben diese Stelle 2. Korinther 11, Vers 2 und 3, wo es auch um eine Verführung geht und um unsere Herzenshaltung zum Herrn. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Das ist also die große Gefahr, dass wir nicht mehr sagen können mit dem Psalmisten, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Das ist das Bekenntnis der ersten Liebe. Der Herr Jesus ist uns alles. Er genügt uns auch völlig. Wir brauchen nichts anderes außer ihm. Und wenn wir da nicht wachsam sind in dieser Haltung der Hingabe, der Einfalt, der Keuschheit, dann kann es sein, dass unsere Herzen abgelenkt werden, abgezogen werden von dieser Hingabe zum Herrn und dass wir andere Dinge wichtiger nehmen. Selbstverwirklichung, die Dinge der Welt, da haben wir heute Morgen drüber geredet. Und dann ist unser geistliches Leben krank. Wisst ihr, das ist das Geheimnis eines Christenlebens, dass es nur dann gesund ist, wenn wir das Kreuz in der Mitte haben. Ich bin mit Christus gekreuzigt und ich lebe aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Das ist ein gesunder Christen. Und in dem Moment, wo wir unser Eigenleben nicht mehr in den Tod geben, sondern unser Eigenleben hätscheln und fördern, sind wir ein kranker Christ geworden, der anfängt, sich um sich selber zu drehen, statt um Christus. Und dort beginnt die Unzufriedenheit, dort beginnt der Ungehorsam, dort beginnt auch der Unglaube, dass man plötzlich sagt, ja, das und das, ob das wirklich so genau so ist, das weiß ich auch nicht, ja, dass man zweifelt, dass man abkommt. Ihr Lieben, und es ist so wichtig, dass wir diesen Platz einnehmen unter dem Kreuz, wo ich beiseite gesetzt bin, mein Eigenleben im Tod ist und wo der Herr Jesus in meinem Leben regieren kann und wirklich den ersten Platz einnimmt. Das ist also, denke ich, der allererste und größte Gefahr, der Verlust der ersten Liebe als Anfangsgefahr und Beginn eines Abdriftens vom Herrn. Und dann finden wir eine zweite Gefahr, die finden wir auch in der Offenbarung, und zwar im dritten Kapitel. Und die ist in der Endzeitgemeinde überaus groß. Wir lesen in Offenbarung 3 zwei wichtige Sendschreiben. Beide werden wir heute noch behandeln. Das erste ist das Sendschreiben an Philadelphia, an den treuen Überrest der Endzeit. Und das zweite ist das Sendschreiben an Laodicea. Und das ist das Sendschreiben an die große, selbstzufriedene, laue Endzeitchristenheit und Endzeitkirche. Beide stehen nebeneinander. Ich lese zuerst einmal jetzt das Sendschreiben an Laodicea. Offenbarung 3 ab Vers 14. Da heißt es, und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird, und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das ist eine Botschaft, die uns beschäftigen sollte. Hier spricht der erhöhte Herr Jesus Christus zu einer Gemeinde, die sich zu ihm bekennt. Und doch muss er, der Herzenskenner dieser Gemeinde, sagen, du bist lau, du bist nicht richtig kalt, du bist nicht wirklich heidnisch. Dann wäre ja noch Hoffnung, ein offener Götzendiener kann viel leichter zum Herrn Jesus finden als einer, der sagt, ich bin doch schon Christ, ich habe doch schon alles, was brauche ich denn noch? Ja? Das ist die Verführung des Feindes, dass er den Leuten sagt, du bist schon Christ, du brauchst dich nicht mehr bekehren und nicht mehr wiedergeboren werden. Ja, diese Gemeinde ist aber auch nicht heiß. Das heißt, sie brennt nicht wirklich für den Herrn, sie ist nicht wirklich in der Herzenshaltung, die ein wahrer Christ haben sollte, nämlich sich dem Herrn zur Verfügung zu stellen und den Willen des Herrn zu tun von ganzem Herzen. Und deswegen wird der Herr sie ausspeien. Und wie ist die Herzenshaltung dieser Gemeinde? Sie sagt, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es nichts. Und das ist das, die Not dieser Gemeinde ist Selbstzufriedenheit. Sie sehen gar nicht ihre eigene Schwäche, ihren eigenen Mangel, ihre bittere Armut, dass sie entblößt sind, dass sie gar nicht die Kleider der Gerechtigkeit haben. Sie meinen, sie haben schon alles, was zum Christsein gehört und sind satt und selbstzufrieden. Und das ist die große Gefahr, die auch aus dem Verlust der ersten Liebe letzten Endes kommt, dass man meint, man hätte schon alles und der Herr zeigt uns, dir fehlt das Entscheidende. Dir fehlt eigentlich die Bekehrung, die Wiedergeburt, dir fehlt es, dass du wirklich mit den weißen Kleidern der Gerechtigkeit Christi bekleidet bist. Und das ist auch mit der Augensalbe, sie haben gar keine wirkliche geistliche Erkenntnis. Aber diese Haltung der Lauheit, die wir in der Namenschristenheit ganz besonders finden, die greift auch über auf echte Gläubige. Ja? Das ist eine Haltung, diese Selbstzufriedenheit, die durchaus auch Gläubige treffen kann und die eine geistliche Gefahr für Gläubige ist. Und da müssen wir aufpassen, dass wir uns auch demütigen, dass wir wirklich in Wachsamkeit vor dem Herrn sind, damit wir nicht selbstzufrieden und lau werden. Und die dritte Gefahr, die die Gemeinde trifft in der letzten Zeit, das ist die Weltförmigkeit. Dazu lese ich einmal aus dem Römerbrief zum 12. Kapitel. Die Verse 1 und 2. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an. Das ist der Ruf Gottes in die Gemeinde. Passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Also die Bibel sagt uns hier ganz klar, es ist eine Gefahr, dass wir als Christen uns dieser Weltzeit, diesem Weltlauf anpassen können, dass wir uns äußerlich so stellen, so geben, so verhalten wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Und das sollen wir nicht tun. Wir sollen in unserem Verhalten, in unserer Kleidung, in unserem Reden deutlich machen, wir sind Kinder Gottes, wir sind geheiligt. Wir können nicht mitschwimmen mit der Welt. Wir können uns ihr nicht anpassen. Das schafft zwar weniger Widerstand und Reibungsfläche, ist bequem, aber es ist letztlich ein Verrat an dem Herrn Jesus Christus. Und deswegen lesen wir auch im Jakobus 4, Vers 4, dieses ernste, mahnende Wort über die Liebe zur Welt. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Also hier müssen wir aufpassen. Es gibt heute ganz starke Strömungen in den modernen Gemeinden, die sagen, wir müssen als Gemeinde mehr werden wie die Welt, sonst werden wir die Leute nie anziehen, sonst werden wir nicht attraktiv sein für die Ungläubigen, dann kommen sie nicht zu uns. Und das ist ein ganz großer Betrug. Erstens mal verliert die Gemeinde ihr Wichtigstes, wenn sie wird wie die Welt. Sie verliert nämlich den Segen und die Gegenwart des Herrn Jesus in ihrer Mitte. Wenn die Gemeinde wie die Welt wird, dann verrät sie den Herrn und dann wird der Herr von ihr weichen und wird ihren Leuchter von seiner Stelle stoßen. Und das ist der geistliche Tod einer Gemeinde. Und auf der anderen Seite ist es auch eine Lüge, dass man wirklich suchende Weltmenschen dadurch gewinnt, dass man wird wie die Welt, dass man ihnen das bietet, was sie sowieso schon überall haben, Diskothek und Filme und Rockmusik und Theater und was nicht alles an weltlichen Vergnügungen. Im Grunde, ihr Lieben, ist es so, wenn ein Mensch wirklich überführt wird von dem Elend, dass er erkennt, dass ihm diese Welt nichts zu bieten hat, dass die Sünde ihn betrogen hat, dann sucht er nicht Christen, die weltförmig sind und die sagen, wir sind wie du, sondern er sucht Christen, die glaubwürdig, heilig und anders leben. Das ist es, was er dann wirklich sucht. Und er wird nicht angezogen von einer Gemeinde, die genauso ihr Rock- und Pop-Leben führt, wie er selber auch, sondern von einer Gemeinde, in der er glaubwürdige Alternative vorgelebt bekommt. Etwas ganz anderes. Ein gottgemäßes, gottesfürchtiges, reines Leben. Das interessiert jemand, der wirklich vorbereitet ist, vom Heiligen Geist sich zu bekehren. Und die anderen, die sich gar nicht bekehren wollen, die brauchen wir nicht in die Gemeinde hineinführen. Ja? Die richten dort nur Schaden an. Ja? Also das ist einfach Betrug. Aber heute ist eine ganz starke Strömung, die sagt, die Gemeinde muss sich auf die Welt einstellen. Die Welt verändert sich, wir müssen uns mitverändern. Wir müssen jeden Trend aufgreifen, der in der Welt aufkommt und müssen darauf reagieren. Dann können wir die Menschen noch erreichen. Das ist falsch. Ja? Wir sollen in dieser Welt als Fremdkörper leben, als Heilige. Und gerade dann erreichen wir die, die wirklich für Gott zu erreichen sind. Nicht, wenn wir uns anpassen. Ganz wichtiger Grundsatz, den wir beherzigen sollen. Das ist eigentlich das Geheimnis, dass wir auf den Herrn Jesus schauen. Lesen das vielleicht einmal aus Hebräer 12. Das ist auch ein Wort der Ermutigung für uns in der heutigen Zeit. Ab Vers 1, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Wenn wir auf den Herrn Jesus blicken, dann gewinnen wir wieder neue Kraft, den Weg zu gehen, mitten in den Herausforderungen der letzten Zeit. Ja, wir wollen den nächsten Punkt miteinander behandeln, der treue Überrest der Gemeinde und die abgefallene Christenheit, so habe ich das jetzt mal genannt. Ich denke, dass wir sehr wohl im biblischen Sinn von einem solchen Überrest sprechen können. Wir haben ja heute Mittag gehört, dass die große Christenheit als Ganzes vom Herrn abgewichen ist und dass nur eine kleine Minderheit im Grund in der ganzen Geschichte der Gemeinde wirklich treu dem Herrn nachgefolgt ist und im biblischen Sinn als christliche Gemeinde gelebt hat und Zeugnis abgelegt hat. Und so ähnlich war das auch im Alten Testament. Das Volk Israel als Ganzes ist bald abgefallen von dem Herrn, hat den Bund gebrochen und es war immer nur eine Minderheit, ein Überrest, der wirklich dem Herrn treu geblieben ist. Und zu diesem Überrest sprechen verschiedene Bibelworte aus dem Alten Testament. Ich möchte mal lesen, 2. Könige 19, Vers 30 bis 31. Dort lesen wir eine Prophetie über die letzte Zeit auch. Da heißt es, und was vom Haus Juda entkommen und übrig geblieben ist, wird wieder nach unten Wurzeln schlagen und nach oben Frucht tragen. Denn von Jerusalem wird ein Überrest ausgehen und Entkommene vom Berg Zion. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dies tun. Wir sehen hier, dass überhaupt ein Überrest bewahrt wird, das ist das Werk Gottes. Es ist nicht das Verdienst unserer Treue, sondern es ist Gottes Gnade, dass er welche übrig lässt, die mitten im Verfall noch dem Herrn treu bleiben. Jesaja 10, Vers 20 bis 21, ein weiteres Bibelwort, wollen wir auch miteinander lesen. Und es wird geschehen, an jenem Tag wird der Überrest Israels und das, was vom Haus Jakobs entkommen ist, sich nicht mehr auf den stützen, der ihn schlägt, sondern er wird sich in Wahrheit auf den Herrn verlassen, auf den Heiligen Israels. Ein Überrest wird sich bekehren, der Überrest Jakobs zu dem starken Gott. Also das ist dieses Muster auch im Alten Testament, das Vorbild, die große Masse, geht den Weg des Abfalls und des Götzendienstes, aber es gibt einen Überrest, der sich zum Herrn bekehrt und der am Herrn festhält. Und von diesem Überrest lesen wir auch in Zephania 3. Auch das ist, denke ich, ein ermutigendes, wichtiges Wort. Zephania 3, Vers 12 und 13, da heißt es, und ich will in deiner Mitte ein demütiges und geringes Volk übrig lassen. Das wird auf den Namen des Herrn vertrauen. Der Überrest von Israel wird kein Unrecht tun und keine Lüge reden. Man wird auch in ihrem Mund keine trügerische Zunge finden. Ja, sie werden weiden und ruhen, ohne dass sie jemand aufschreckt. Also hier haben wir drei Stellen, wo dieser Begriff des Überrestes gebraucht wird für die wenigen, die inmitten eines abgefallenen Volkes am Herrn wirklich festhalten. Und so ähnlich können wir das auch sehen für die Gemeinde Jesu Christi, dass es da mitten in diesem allgemeinen Verfall durch Gottes Gnade einen Überrest gibt, der dem Herrn noch treu dient. Wir haben schon heute Mittag dieses Wort gehört aus 2. Korinther 6, das auch von diesem Überrest spricht, der sich absondert, der dem Herrn treu bleibt. Aber ich lese auch noch mal 2. Timotheus 2 ab Vers 19. Auch hier haben wir eigentlich diesen Überrest bezeichnet. Da heißt es ja, aber der feste Grund Gottes, das Fundament Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen und jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. In einem großen Haus gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, und zwar die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Wenn sich nun jemand von solchen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Hausherrn nützlich, zu jedem guten Werk zubereitet. So fliehe nun die jugendlichen Lüste, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Also da wird deutlich gesagt, dort wo andere den Irrlehren folgen, wo sie abweichen vom Herrn, wo die Verderbnis in der Gemeinde immer größer wird, da sei du unter denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Da halte du dich fern von der Verunreinigung. Und das ist genau dieser Grundgedanke auch dieses Überrestes, der durch die Gnade Gottes bewahrt wird und der sich bewahrt für den Herrn mitten in einer Zeit, wo viele falsche Kompromisse machen und falschen Lehren anhängen. Und für diesen Überrest, für die, die wirklich dem Herrn treu sind, gibt es auch Verheißungen, dass er sie bewahren will in dieser letzten Zeit. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Sache. Aus eigener Kraft können wir nicht überwinden. Wir brauchen die Gnade des Herrn. Wir brauchen die bewahrende Kraft des Herrn. Ich lese mal zwei solche Verheißungen aus dem 1. Thessalonicher Brief, erst eine, ab Vers 23. Da heißt es, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. Das ist eine Verheißung, die uns ermutigen kann in diesem Kampf, der uns auferlegt ist. Wir haben heute Mittag schon gesprochen von den Leitlinien der Bibel für diesen Überrest, für die treue, gläubige Gemeinde. Und wir haben schon davon gesprochen, dass die Grundleitlinie für die Treuen die Absonderung ist. Die Absonderung vom Bösen, von Irrlehre und Sünde. Und wir haben auch gelesen in Matthäus 13, Vers 33, wo es da von dieser Frau heißt, die heimlich Sauerteig in 3 Scheffel Mehl hineingemischt hat, bis alles durchsäuert war. Und daraus können wir lernen, die Strategie des Teufels ist die Vermischung von Gut und Böse, die Vermischung von Irrlehre und gesunder Lehre, die Vermischung von echten Christen und falschen Christen. Und dabei kommt raus, dass das Böse letztlich siegt. Aber in dem Moment, wo ich den Sauerteig vom echten Mehl trenne, hat er keine Chance, den ganzen Teig zu durchsäuern. Das ist der einzige Weg, wie wir das verhindern können. Und deswegen, Absonderung ist das Lebensgesetz der wahren Gemeinde. Ich möchte das noch einmal ausführen, ein bisschen deutlicher machen. Absonderung von Sünde und von dem Sauerteig der Lehre. Das ist eine Sache, die die Bibel ganz klar lehrt. Lesen wir mal 1. Korinther 5, Vers 6 bis 8. Da heißt es, euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid. Denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. So wollen wir denn nicht mit altem Sauerteig festfeiern, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Nun, das heißt, zunächst mal hat es eine innere Anwendung. Ihr Lieben, wenn ihr in unbereinigter Sünde lebt, Unvergebenheit gegenüber Geschwistern, Verleumdung, Unreinheit, andere Dinge, ihr Lieben, so könnt ihr nicht in Gemeinschaft mit dem Herrn sein. Ihr seid berufen, so wie es das Vorbild des Passa zeigt, wer von dem Passahlamm gegessen hat, darf keinen Sauerteig bei sich haben. Er muss ungesäuertes Brot essen. So war das im Alten Bund. Und Paulus wendet es hier an, geistlicherweise, und sagt, ihr seid geheiligt durch das Blut Jesu Christi. Ihr könnt nicht Sünde und Bosheit in euren Reihen dulden, sonst würdet ihr gegen den Herrn euch versündigen, der sich für euch hat schlachten lassen. Ja? Also innerlich, fegt den Sauerteig aus eurem eigenen Leben heraus. Das ist die eine Seite. Aber das ist hier auch geschrieben an eine ganze Gemeinde. Und da hat es die Bedeutung, dass eine heilige Gemeinde, eine Gemeinde Gottes muss Gemeindezucht üben. Das heißt, wenn in einer solchen Gemeinde jemand Sauerteig der moralischen Sünde hineinträgt, Unversöhnlichkeit, Verleumdung, Hurerei, solche Dinge, dann muss die Gemeinde Zucht üben. Sie muss reagieren. Sie muss zurechtweisen und nötigenfalls diejenigen, die am Bösen festhalten, ausschließen. Sonst ist sie keine biblische Gemeinde. Es gibt keine biblische Gemeinde ohne Gemeindezucht. Und dasselbe gilt aber auch für den Sauerteig der Irrlehre. Wir lesen in Galater 5, Vers 7 bis 9 noch einmal diese Verse, die uns zeigen, wie Gott falsche Lehre ansieht. Bei den Galatern waren ja die Irrlehrer gekommen, die gesagt haben, ihr müsst euch beschneiden lassen und Juden werden, sonst könnt ihr nicht gerettet werden. Und jetzt kommt Paulus und kennzeichnet diese falschen Lehrer. Und er sagt, Galater 5 ab Vers 7, ihr lieft gut, wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Die Überredung kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich traue euch zu in dem Herrn, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet. Wer euch aber verwirrt, der wird das Urteil tragen, wer er auch sei. Also hier wird deutlich, auch falsche Lehre, die Lehre der Charismatiker und Pfingstler, andere Lehren wie Allversöhnung oder das liberale falsche Evangelium, diese Dinge sind Irrlehre, und wenn sie jemand in die Gemeinde hineintragen will, dann muss er genauso ausgeschlossen werden, wie wenn er Ehebruch begangen hätte. Ja? Moralische Sünde und Irrlehre, beides Mal ist es von der Bibel her Sauerteig, und die Gemeinde muss sich davon trennen. Die Absonderung gilt auch gegenüber Irrlehrern und Leuten, die Parteiungen, die auf falschen Lehren berufende Sondergruppen einführen wollen in der Gemeinde. Das finden wir in Römer 16, Vers 17 bis 19 klar ausgesprochen. Da lesen wir Römer 16. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, gebt Acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse bewirken im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt. Und meidet sie, Denn solche dienen nicht unserem Herrn Jesus Christus, sondern ihrem eigenen Bauch, und durch wohlklingende Reden und schöne Worte verführen sie die Herzen der Arglosen. Denn euer Gehorsam ist überall bekannt geworden. Darum freue ich mich euretwegen, möchte aber, dass ihr weise seid zum Guten und unvermischt bleibt mit dem Bösen. Das ist ganz wichtig. Ja? Also wenn jemand in die Gemeinden hineinkommt und sagt, ich habe eine neue Lehre und bringt falsche Lehre, dann müssen wir ihn heraustun. Wir dürfen ihn nicht dulden. Und genauso finden wir 1. Timotheus 6, Vers 3 bis 5, eine wichtige Belehrung. Da heißt es, wenn jemand fremde Lehren verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, so ist er aufgeblasen und versteht doch nichts, sondern krankt an Streitfragen und Wortgefechten, woraus Neid, Zwietracht, Lästerung, böse Verdächtigungen entstehen, unnütze Streitgespräche von Menschen, die eine verdorbene Gesinnung haben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zur Bereicherung. Von solchen halte dich fern. Also ganz klar, fremde Lehren, andersartige, falsche Lehren, das können wir in der Gemeinde nicht dulden. Und dann eben, was ich schon gelesen habe, die Absonderung vom Heidentum, von der Namenschristenheit, 2. Korinther 6, ganz klar, sondert euch ab von denen, die Finsternis sind, die Ungläubige sind. Das gehört auch zum Lebensgesetz der wahren biblischen Gemeinde. Und der nächste Schritt, den die Bibel uns zeigt, wenn wir überleben wollen in der Endzeit, das ist die absolute Treue zum Wort Gottes. Das ist eigentlich unser Überlebensprinzip, dass wir dem Wort Gottes bedingungslos treu sind, an ihm festhalten, es bewahren in der letzten Zeit. Ich möchte dazu auch nochmal eine ganz wichtige Stelle lesen über die Berufung der Gemeinde. 1. Timotheus 3, Vers 15. Da lesen wir Folgendes. Wie man wandeln soll im Hause Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Die Bibel sagt hier etwas ganz Wichtiges. Inmitten dieser Welt, die voller Lüge ist, voller Betrug, voller falscher Lehren und falscher Gedanken, voller heidnischem Götzendienst, gibt es nur eine Einrichtung, die die Wahrheit Gottes wirklich festhält und verkündigt, und das ist die Gemeinde. Es gibt keine andere. Wer hält sonst die Wahrheit fest? Ja, nur die Gläubigen der Gemeinde. Und Gott hat die Gemeinde auch hier auf der Erde gelassen, damit sie die Wahrheit Gottes unverrückt fest verkündet, verbreitet, bezeugt, mitten in der Finsternis dieser Welt. Das ist unser Auftrag. Von dem dürfen wir nicht abgehen. Deswegen die ganzen modernen Leute, die Bibelschullehrer, die Gelehrten, die großen Köpfe, die die dicken Bücher schreiben und die sagen, oh, die Bibel enthält Irrtümer, die Bibel ist gar nicht Gottes Wort. Das sind letztlich Diener des Teufels, die die Gemeinde zerstören wollen als Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Unser unbeirrtes Bekenntnis zur Bibel als dem von Gott geoffenbarten Wort der Wahrheit ist unser Überlebensweg. Auf jedem anderen Weg kommen wir zu Schanden und werden als Gemeinde ausgelöscht und vernichtet. Nur wenn wir an diesem Auftrag festhalten, unerschütterlich, ein Pfeiler und ein Fundament, das ist ja etwas, was unerschütterlich ist, was ganz fest und verlässlich steht. So sollen wir sein in Bezug auf die biblische Wahrheit, auf die Wahrheit der Heiligen Schrift. Wir sollen sie unbeirrt festhalten, auch wenn 100 falsche Theologieprofessoren und Gelehrte behaupten, da wird was nicht stimmen. Es stimmt was nicht in ihrem Herzen. Sie sind verfinstert und vom Herrn gewichen. Das ist ihr Problem. In der Bibel stimmt alles, aber im menschlichen Herzen stimmt es nicht. Ja, Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Und dann Dieser Auftrag, das Wort Gottes zu bewahren, 2. Timotheus 1, lesen wir ab Vers 13, und das gilt auch uns als Gemeinde: Halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Dieses edle, anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Wir sollen uns halten an die Apostellehre. Das ist letztlich das Muster der gesunden Worte, die Paulus gegeben hat. Wir sollen uns halten an die gesunde Lehre und nicht irgendwelche kranken, einseitigen, von Menschen erdachten Lehren befördern, sondern wir sollen das, was die Bibel lehrt und was letztlich auch durch die Apostelbriefe im Entscheidenden vorgegeben ist und geordnet ist und lehrmäßig erklärt ist, das sollen wir in aller Einfalt festhalten. Damit bewahren wir das Wort, wir wachen über dem Wort. Wir lassen es nicht zu, dass es verfälscht wird und uns geraubt wird. Wir geben es weiter, auch an die junge Generation, an die Ungläubigen. Wir sorgen dafür, dass das Wort Gottes lebendig und kräftig verkündigt wird in unseren Gemeinden. Das ist ganz entscheidend. Auch dazu möchte ich noch einmal etwas lesen aus dem 2. Timotheus 4, auch eine Endzeitstelle, die so wichtig ist für unser heutiges Gemeindeleben. 2. Timotheus 4, ab Vers 1. Daher ermahne ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seiner Erscheinung und seines Reiches willen. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Das ist ein Wort in die heutige Zeit gesprochen. Ein Wort, das wir von ganzem Herzen beachten müssen. Wir leben heute in der Zeit, wo die falschen Christen, die modernen, weltförmigen Christen, die gesunde Lehre nicht mehr ertragen, wo sie nichts mehr hören wollen von Selbstverleugnung, von Christusnachfolge, vom Kreuz, wo sie lieber solche Sachen hören, wie Gott hat schon immer über dich gelächelt und freut sich über dich und du bist ein toller Kerl und sagt dir doch jeden Tag im Spiegel, wie klasse und wie schön du bist und wie gut du bist. Ja? Das sind die Dinge, die die modernen Christen heute hören wollen. Ja? Aber die Bibel sagt ganz klar, mitten in diesen Zeiten, wo man Unterhaltung an die Stelle der Wortverkündigung setzt, wo in einem Gottesdienst eine Dreiviertelstunde Rockmusik und Disco und Filme stattfinden wie in einer Fernsehshow und man darf dann nur noch 20 Minuten predigen, wenn überhaupt. In einer solchen Zeit sollen wir unbeirrt das Wort Gottes weiter predigen, lehren, verkündigen, kompromisslos. Und zwar so, dass es schneidet. Schaut, welcher moderne Mensch will denn gerne überführt werden, getadelt werden, ermahnt werden. Das sind doch alles Begriffe, da wird es einem richtig kribbelig, wenn man modern denkt. Ja? Das ist ja scheußlich. Aber genau das sagt der Geist Gottes, so soll das Wort verkündigt werden. Nicht ein liebliches Wort, wo der Prediger sagt, was sage ich denn, um diese Zielgruppe zu erfreuen, damit die Frauen mit mir einverstanden sind, damit die Berufstätigen etwas haben, wo sie mich loben und mein Gehalt erhöhen nächsten Monat. Sondern wir müssen das predigen, was schneidet, was überführt, was man nicht so gerne hören will. Ihr Lieben, und wenn ihr wirklich in der Nachfolge steht, wenn ihr den Herrn fürchtet und erkennt, dann wünsche ich euch von Herzen, dass ihr betet darum, dass ihr Prediger habt, die euch auch ermahnen. Nicht, dass man das nur tun müsste, man muss auch ermutigen. Aber wenn es so aussieht, dass die Predigt nicht mehr schneidet, dass sie nicht mehr überführt, dass sie nicht mehr die Sünde tadelt, dann wird es brandgefährlich. Dann seid ihr in der Gefahr, abzudriften von dem Herrn. Wir brauchen es, dass das Wort uns tadelt. Wir brauchen es, dass das Wort uns zurechtweist, weil wir sind ja nicht wirklich gut in unserem Kern. Wir haben das Fleisch an uns, oder? Wenn wir so laufen würden und der Herr uns nicht immer wieder mahnen würde, dann würden wir abkommen vom richtigen Weg. Ja? Von Natur aus laufen wir nicht den richtigen Weg. Und deswegen sagt die Bibel auch, wir brauchen auch die Brüder, die Schwestern, die Prediger, die Ältesten, die uns liebevoll ermahnen, zurechtweisen, die auch mal sagen, Leute, so geht's nicht lang. Das gibt es nicht im Haus Gottes. Ja? Solange wir solche Leute noch haben, können wir dankbar sein. Wenn wir Prediger haben, die den Leuten nach dem reden, was sie gerne hören wollen, dann ist es der Untergang der wahren Gemeinde. Dann wird sie abdriften, dann geht sie geistlich unter. Und deswegen, wir brauchen klare, kompromisslose, geisterfüllte Predigt des Wortes. Und zwar in der Form, wie Paulus uns das vorgemacht hat. Auch das möchte ich noch mit uns lesen, weil es in dieser heutigen verwässerten humanistischen Zeit auch vernachlässigt wird. Wie hat Paulus das Wort verkündigt? Ich lese mal Apostelgeschichte 20, ab Vers 18. Und als sie zu ihm gekommen waren, nämlich zu Paulus, die Ältesten von Ephesus, sprach er zu ihnen: Ihr wisst, wie ich mich vom ersten Tag an, als ich Asia betrat, die ganze Zeit unter euch verhalten habe, dass ich dem Herrn diente mit aller Demut unter vielen Tränen und Anfechtungen, die mir widerfuhren durch die Nachstellung der Juden, und wie ich nichts verschwiegen habe von dem, was nützlich ist, sondern es euch verkündigt und euch gelehrt habe, öffentlich und in den Häusern, indem ich Juden und Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugt habe. Und dann sagt er, dass ihm Bedrängnisse begegnen werden in Jerusalem, und in Vers 24 sagt er, aber auf das alles nehme ich keine Rücksicht. Mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer, wenn es gilt, meinen Lauf mit Freuden zu vollenden und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Und nun siehe, ich weiß, dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet, ihr alle, bei denen ich umhergezogen bin und das Reich Gottes verkündigt habe. Darum bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin von aller Blut. Denn ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. So hat Paulus gepredigt. So hat er gedient. Er hat sich nicht geschont. Er hat sich nicht ein leichtes Leben gemacht. Ihr Lieben, wir haben es als Prediger, als Älteste viel leichter, wenn wir nicht mahnen, wenn wir nicht tadeln. Wenn wir nur das Positive predigen, das ist das Rezept der modernen Gemeindewachstumsprediger, die sagen, erzähl den Leuten nur das Schöne, erzähl ihnen nur, welche Vorteile es hat, wenn sie Christen werden. Sag ihnen nichts über Sünde und Buße, sie könnten sonst Anstoß nehmen und das nächste Mal nicht mehr wiederkommen. Ja? Sag ihnen das, was sie kitzelt. Aber ihr Lieben, dann sind wir Verbrecher, dann sind wir Betrüger in den Augen des Herrn, wenn wir so predigen. Ja, sondern Paulus sagt hier zwei Dinge, und es beschämt mich selbst. Paulus sagt, er hat unter Tränen gemahnt und ist den Einzelnen nachgegangen. Ich fürchte, das tun wir zu wenig. Ich fürchte, dass diese Haltung wirklich der Sorge um den Einzelnen, wo er steht, wie er mit dem Herrn geht, ob er wirklich auch in Treue mitgeht oder abweicht, dass die längst nicht groß genug vor unseren Herzen ist. Aber lasst uns beten für Hirten und Älteste und Aufseher, die wirklich noch Sorge tragen um den Einzelnen in ihrer Gemeinde, die den Einzelnen nachgehen. Wenn ihr ermahnt werdet wegen einer Sünde, dann dankt Gott dafür, anstatt euch zu ärgern und zu sagen, ja, was hat denn der Bruder, die Schwester mir zu sagen? Das ist die moderne Reaktion. Der soll doch erstmal vor seiner eigenen Haustür kehren, anstatt mich zu belästigen. Ja? Ihr Lieben, so können wir in der Nachfolge Jesu Christi nicht weiterkommen. Ja? Die Bibel sagt, die Weisheit von oben lässt sich etwas sagen. Ja, sie lässt sich etwas sagen und ist bereit, Korrektur und Ermahnung anzunehmen. Und letztlich auch das, der wahre, von Gott gesandte Prediger muss den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen. Er kann nicht die unbequemen, schwierigen Dinge weglassen, die Dinge, von denen er weiß, oh, das kommt bei meinen Zuhörern nicht gut an. Ja? Da sagt Paulus, wenn ich noch der Menschenknecht wäre, dann wäre ich nicht der Knecht des Herrn Jesus Christus. Da geht es um eine Entscheidung. Und lasst uns für Prediger beten, die uns das Wort Gottes noch mutig und kompromisslos und klar in Liebe verkündigen. Solange solche Prediger noch da sind, kann auch die Gemeinde noch gesund sein und überwinden. Wenn solche Prediger nicht mehr da sind, dann ist die Gemeinde auf dem Abwärtsweg. Ja, Treue zum Wort Gottes. Und letztlich auch eine Sache ist wichtig, dass wir das nicht aus dem Auge verlieren. Die Berufung der Gemeinde als ein heiliges Priestertum. Auch das wird heute von den modernen Lehren völlig verleugnet. Die Leute machen das Haus Gottes zu einem Tanzhaus, zu einem Vergnügungshaus für die Welt. Und das ist Frevel gegen Gott. Ich lese noch einmal, wie Gott die Gemeinde sieht und berufen hat. 1. Petrus 2. Und das müssen wir in der heutigen Zeit festhalten. Sonst scheitern wir als Gemeinde. 1. Petrus 2, Abvers 4. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Ihr Lieben, hier geht es um die Grundorientierung. Die modernen Verführer in der Gemeinde, Bill Hybels, Rick Warren und wie sie alle heißen, sie sagen uns, die Gemeinde ist für die Welt da. Die Gemeinde soll der Welt dienen. Die Gemeinde soll sich der Welt anpassen. Das ist eine Lüge. Die Bibel sagt, die Gemeinde ist für den Herrn da. Die Gemeinde soll sich dem Herrn anpassen und in das Ebenbild Christi verwandelt werden. Die Gemeinde soll nicht weltlich sein, sondern sie ist für immer berufen als eine heilige Gemeinde. Die Priester waren nicht zuerst für das Volk da. Die Priester waren zuerst für den Herrn da. Sie haben beständig im Heiligtum gestanden und haben dort heilige Opfer vor Gott gebracht. Ein Priester durfte sich nicht an einem Toten verunreinigen. Ein Priester durfte zum Beispiel auch nicht eine Geschiedene heiraten. Ein Priester war in seinem ganzen Leben auf den Herrn ausgerichtet. Und gerade deshalb konnte er ein Segen sein für die Menschen draußen. Ja, und so ist es auch mit uns. Wir sind als Gemeinde ein heiliges Priestertum. Wir müssen nicht der Welt gefallen, sondern dem Herrn. Wir sollen nicht der Welt dienen, sondern wir sollen dem Herrn dienen. Und dann können wir ein Zeugnis sein für die Welt. Das ist ein Unterschied. Ja? Und deshalb ist es so wichtig, dass wir diese Berufung als heiliges Priestertum, das heilige Opfer vor Gott bringen soll, geistliche Opfer, nicht fleischliche, das sollten wir festhalten. Das ist der wahre Charakter der wahren Gemeinde. Und dann kann sie nicht Hure sein und Magd für die Welt, sondern dann muss sie Dienerin und Priesterschaft für den Herrn bleiben. Und dazu gehört auch letztlich die Bereitschaft zu leiden, verspottet zu werden, verfolgt zu werden, weil wir gegen den Strom schwimmen, weil wir dem allgemeinen Trend zur Welteinheitsreligion nicht mitmachen, dann werden wir anecken. Wir werden nicht nur befremdet angeschaut werden von unseren Kollegen, sondern wir werden auch von falschen Christen verleumdet werden als ewig gestrige Fundamentalisten, die im Grund gar kein Recht haben, sich als Christen zu bezeichnen, die man am besten mundtot macht. Ja, da kommt manchmal schon ein ganz unverhohlener Hass rüber, wenn man so manche Äußerungen von modernen Irrlehrern hört, wie sie über die Fundamentalisten reden. Ja? Und das darf uns nicht schrecken. Wir müssen bereit sein, um der Wahrheit des Herrn Jesus willen auch zu leiden. Vielleicht lesen wir da mal 1. Thessalonicher 3. dritten Kapitel des ersten Thessalonicher Briefes, da heißt es ab Vers 1, weil wir es nicht länger aushielten, zogen wir es daher vor, allein in Athen zu bleiben und sandten Timotheus, unseren Bruder, der Gottesdiener und unser Mitarbeiter am Evangelium von Christus ist, damit er euch stärke und euch tröste in eurem Glauben, damit niemand wanken werde in diesen Bedrängnissen, denn ihr wisst selbst, dass wir dazu bestimmt sind. Als wir nämlich bei euch waren, sagten wir euch voraus, dass wir Bedrängnisse erleiden müssten, und so ist es auch gekommen, wie ihr wisst. Paulus hat also nicht gesagt, oh, ihr braucht keine Angst haben, wenn ihr zu Jesus kommt, dann habt ihr keine Probleme mehr. Das sind die modernen Verführer, die solche Sachen sagen. Ja? Sondern Paulus hat den Leuten ganz ehrlich gesagt, ihr Lieben, wenn ihr euch bekehrt, ihr werdet Bedrängnisse haben. Ihr werdet verfolgt werden von der Welt. Die Welt wird euch nicht lieben können. Ja? Ihr wisst es im Voraus, der Herr wird euch in den Bedrängnissen beistehen. Er wird euch helfen. Aber rechnet ruhig mit Bedrängnissen. Und das müssen wir heute wieder so ganz nüchtern sehen. Wenn wir diesen Weg geradlinig mit dem Herrn gehen, als Gemeinde und als Einzelne, dann werden wir Druck und Verfolgung in verschiedenem Ausmaß bekommen. Wir müssen von vornherein damit rechnen. Das darf uns nicht überraschen. Und wir müssen bereit sein, diesen Preis zu bezahlen in der Treue für unseren Herrn. Nochmal ein anderes Wort aus dem 2. Timotheus 3, Vers 10 bis 13. Auch dort finden wir das ganz nüchtern und klar gesagt. Du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, im standhaften Ausharren, in den Verfolgungen, die in den Leiden, wie sie mir in Antiochia, in Ikonium und Lystra widerfahren sind. Solche Verfolgungen habe ich ertragen und aus allen hat mich der Herr gerettet. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Ja? Also eine gewisse Form von Druck auch hier in der westlichen Welt, die versucht, die Christenheit, die echten Christen durch Toleranz zu bekämpfen, durch Duldung, durch Einlullen. Trotzdem gewissen Druck, gewisse Verfolgung werden wir haben. Das ist gesund so. Das zeigt uns, dass wir wirklich gottesfürchtig leben. Es kann gar nicht anders sein. Die Welt hasst den Herrn und hat den Herrn verworfen. Sie muss auch uns verwerfen, sonst gehören wir nicht richtig zum Herrn. Ja? Also das darf uns nicht bedrücken, verwirren, dass wir solche Verfolgung erleiden müssen, sondern wir müssen ganz nüchtern ein Stück damit rechnen. Das sage ich euch älteren Geschwistern natürlich ungern, weil ihr wisst es viel besser als ich. Ihr habt viel mehr von diesem Druck und dieser Verfolgung erlebt. Aber ich denke, es ist wichtig, auch um der jungen Geschwister willen, die hier im Westen eben noch keine Verfolgung erlebt haben und die vielleicht, so wie wir westlichen Christen auch eine Zeit lang gedacht haben, ja, wir werden hier toleriert, wir können hier eigentlich unseren Glauben ganz unbeschwert leben. Da hat eigentlich niemand was dagegen. So sieht es nicht aus und diese Feindschaft wird zunehmend stärker werden in den nächsten Jahren. Ich denke, davon müssen wir ganz nüchtern ausgehen. Aber das dürfen wir als ein Vorrecht sehen, um des Herrn willen auch zu leiden. Und wir wissen, der Herr selber hat in dieser Weise gelitten und er will uns bewahren, auch durch die Leiden und Anfechtungen hindurch. Das dürfen wir als Trost mitnehmen. Vielleicht auch dazu noch diese Verheißung. 2. Thessalonicher 3, Vers 3. Das gilt uns, wenn wir auch mitleiden und mitbereit sind, dem Druck standzuhalten. Aber der Herr ist treu. Er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Ja. Und dann in Vers 5. Der Herr aber lenke eure Herzen zu der Liebe Gottes und zum standhaften Ausharren des Christus. Wir dürfen ausharren, wir dürfen überwinden durch den Herrn, durch seine Gnade, auch in allem Druck dieser letzten Zeit. Ich möchte zum Abschluss dieses Vortrages noch auf das Wort eingehen, das Sendschreiben an Philadelphia, diese große Ermutigung, die der Herr Jesus dem treuen Überrest der Gemeinde mitgibt auf seinen Weg. Und das sollten wir immer wieder mal lesen, immer wieder uns mal vor Augen führen, was der Herr Jesus uns da zu sagen hat in diesem Wort an Philadelphia. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, heißt es in Offenbarung 3, Vers 7. Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt, und zuschließt, sodass niemand öffnet. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben, und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe, dass solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen, siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe, weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast. Werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Siehe, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Ich denke, das ist ein ganz wichtiges Wort der Ermutigung für uns. Ich denke, das geht jedem von uns so, wenn wir in diese Welt und auch in diese Christenheit hineinschauen, dann denken wir manchmal, ja, die Leute, die wirklich noch treu sind, die Christen, die wirklich noch so eng am Wort festhalten, das ist ja ein ganz kleines Häuflein. Wir haben ja überhaupt keinen Einfluss und überhaupt keine Möglichkeit mehr, groß etwas zu tun. Die anderen sind so viele und es werden immer mehr. Und wir? Schaut, und da tröstet uns der Herr. Und er richtet unseren Blick im Glauben auf ihn selber. Er stellt sich uns vor als der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt und zuschließt, sodass niemand öffnet. Also der Herr hat alle Macht im Himmel und auf Erden, Matthäus 28. Er ist der Herr. Auch wenn der Feind scheinbar mächtig ist, auch wenn es ihm erlaubt ist, viele zu verführen und viel Böses anzurichten, so ist doch der Herr Jesus der Sieger und der Herr in allem. Und seine Verheißung gilt, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreichs werden sie nicht überwältigen. Das gilt. Und deswegen, der Herr kann uns eine Tür öffnen. Und der Herr verheißt hier den Treuen, diesem kleinen Schar, dass er ihnen eine Tür geöffnet hat, die niemand schließen kann. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir das erfassen. Wir haben eine kleine Kraft, aber Gott hat uns einen Auftrag gegeben. Gott will, dass wir die Wahrheit des Evangeliums, die Wahrheit der Bibel noch verkündigen und bezeugen, bis der Herr wiederkommt. Der Herr wird es nicht zulassen, dass die Zeugnisse der Wahrheit völlig verschwinden und ausgetilgt werden von den Machenschaften des Teufels, sondern er wird einen Überrest übrig lassen von solchen, die sein Wort bewahrt haben, die seinen Namen nicht verleugnet haben, die weiterhin kühn und klar sich zu dem Herrn Jesus und seinem Wort bekennen. Die Frage ist, wirst du, werde ich dabei sein? Wirst du, werde ich dabei bleiben bei diesem treuen Überrest? Das ist das, was der Herr Jesus möchte. Dass wir ausharren, dass wir standhalten, dass wir diesen Zeugnis des Herrn bewahren bis zum Ende, bis er kommt und die Gemeinde zu sich nimmt. Wir haben eine geöffnete Tür, das Evangelium noch zu verkündigen. Wir haben eine geöffnete Tür, Zeugnis zu geben von der Wahrheit. Das verheißt uns der Herr Jesus und das dürfen wir so auch ganz ernst nehmen und daraufhin auch im Glauben handeln. Wir haben eine kleine Kraft, aber wir haben den Herrn, der allmächtig ist, und an den dürfen wir uns halten. Und letztlich wird es klar werden, vor allen Spöttern einmal, dass der Herr mit dieser kleinen, verachteten Schar von Fundamentalisten war und nicht mit der großen Masse der babylonischen Namenschristenheit. Das wird noch einmal rauskommen. Das wird einmal von jedem zugegeben werden müssen. Und ganz kostbar ist eben diese Verheißung, wenn wir standhaft auf den Herrn harren, dann wird er uns auch bewahren in den Verführungen der Endzeit, in der Stunde der Versuchung. Er wird uns bewahren, dass wir durchhalten, dass wir zum Ziel kommen. Und er ermutigt uns hier wieder mit der Verheißung seiner baldigen Wiederkunft. Überwinderchristen sind solche Christen, die wirklich den wiederkommenden Herrn erwarten, die mit der Wiederkunft Jesu Christi rechnen und die auch wissen, es lohnt sich, bis dahin den Kampf des Glaubens zu kämpfen. Es lohnt sich, das festzuhalten, was wir haben. Und auch dazu möchte ich etwas sagen. Ich denke, das ist so wichtig, dass wir wirklich dieses überlieferte, von der Bibel her überlieferte Christentum festhalten und uns nicht vom Feind verleiten lassen, irgendetwas Modernes, irgendetwas scheinbar Effektiveres und Anziehenderes auszutauschen gegen das biblische Christentum, wie wir es überliefert bekommen haben von all den treuen Zeugen, angefangen von eben den Waldensern, den ersten Urchristen, bis hin zu den Täufern, zu Menno Simons, zu den ganzen Märtyrern und Täufern und bibeltreuen Gläubigen in den ganzen Jahrhunderten. Dieses, was wir da an biblischem Christentum bekommen haben, das sollten wir festhalten. Ich möchte es auch besonders noch einmal den Jüngeren unter euch sagen. Ich denke, es ist auch eine Gefahr, dass manche jüngere Christen in russlanddeutschen Gemeinden denken, ach, vieles, was wir hier haben, ist doch eigentlich russlanddeutsche Sitte. Das ist einfach veraltet. Die westdeutschen Christen, die sind einfach moderner und die denken anders und eigentlich ist es doch viel besser. Aber ihr Lieben, ich will euch eines sagen, das Allermeiste, was in den russlanddeutschen Gemeinden praktiziert wird, das Wesentliche ist nicht Sitte, sondern es ist einfach biblisches Christentum. Ja? Und wenn wir jetzt die Zeit um 50, 60 Jahre zurückdrehen würden, dann wärt ihr Lieben gar kein solcher Fremdkörper in Westdeutschland. Ja? Weil damals waren die bibeltreuen Christen in der großen Mehrheit ganz ähnlich. Die haben ähnlich gedacht, die haben ähnlich gehandelt, vielleicht nicht ganz so, aber da war noch viel mehr Substanz da. Ja? Nur im Westen sind wir inzwischen furchtbar von diesen Grundpfeilern des bibeltreuen Christentums abgewichen. Wir haben nicht Erweckung erlebt, wie sie in Russland zum Teil noch von Gott geschenkt wurde, sondern wir haben Verflachung, Lauheit erlebt. Und deswegen ist das westdeutsche Christentum heute kein Vorbild mehr. Ich will es euch wirklich ans Herz legen, ihr lieben jungen Leute. Es ist klar, ihr müsst euch ein Stück der westdeutschen Situation anpassen. Im Beruf, in manchen Dingen muss man einfach lernen und muss sich da anpassen, aber passt euch nicht geistlich an. Passt euch nicht in dem Sinn an, dass ihr meint, wir müssen unsere russlanddeutschen Gemeinden modernisieren, dass sie westlicher werden, weil damit würdet ihr kostbare geistliche Substanz aufgeben. Und das dürfen wir nicht. Ja? Auch in dem Sinn möchte ich das verstanden wissen, halte fest, was du hast. Es geht hier in erster Linie um die Bibel und die biblische Lehre, aber es geht auch um biblische Lebenspraxis. Und das ist etwas, was uns westdeutschen Christen leider weitgehend verloren gegangen ist. Und es ist ein schlimmer Verlust. Und deswegen ist es gut, wenn ihr auch das bewahrt, was ihr geistlicherweise aus der Erweckungsbewegung von euren Voreltern und Vätern geerbt habt und es nicht verkauft für ein Linsengericht. Möchte ich einmal ganz deutlich so sagen, als ein westlicher Christ, der leidet unter der Verweltlichung und Lauheit in den westlichen Gemeinden. Ja? Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone oder deinen Siegeskranz nehme. Das will der Teufel. Er will uns den Lohn der Treue nehmen, listig rauben. Und wir können dem nur begegnen, wenn wir wirklich treu am Herrn und seinem Wort festhalten. Und dann gilt uns diese Verheißungen, mit der will ich auch schließen, aus Vers 12 und 13. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen.